Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das gestrige Flugzeugunglück in Südkorea. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es Wahlmal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. ...179 Tote bei Flugzeugunglück am Flughafen Muar. Kommissarischer Präsident verspricht nach Flugzeugunglück transparente Untersuchung. Beileidsbekundungen von Regierungs- und Staatschefs nach Flugzeugunglück in Südkorea. Ein Flugzeug mit 181 Menschen an Bord ist am Sonntagmorgen bei der Landung am internationalen Flughafen Muan in der südwestlichen Region verunglückt. Nach Angaben der Feuerwehrbehörde der Provinz Cholla-Namdo konnten von den Insassen nur 2 Personen lebend gerettet werden. 179 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 9.05 Uhr, als Flug Jeju Air 7C2216 nach der Landung von der Landebahn abkam und gegen eine Außenmauer der Start- und Landebahn prallte. Bei den 2 Überlebenden handelte es sich um Besatzungsmitglieder. Sie wurden aus dem hinteren Teil des Wracks gerettet und befinden sich mittlerweile zur Behandlung in Krankenhäusern in Seoul. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat nach dem Flugzeugunglück in Muan eine transparente Untersuchung versprochen. Entsprechendes äußerte Choi am Montag bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen. Es werde ein integriertes Zentrum für die Unterstützung der Hinterbliebenen betrieben. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr übernehme hierbei die Federführung. Fragen von Angehörigen der Opfer sollten schnell beantwortet und Lösungen gefunden werden. Choi wies das Landministerium und die nationale Polizeibehörde an, die Unfallursache gründlich zu ermitteln. Dem Landministerium wurde zudem eine Sicherheitsinspektion des Betriebssystems von Flugzeugen angeordnet. Viele Staats- und Regierungschefs haben nach dem tödlichen Flugzeugunglück der Jeju Air den Angehörigen der Opfer und den Menschen in Südkorea ihr Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, schrieb im Kurznachrichtendienst X, sie sei untröstlich über die Bilder des Flugzeugabsturzes. Sie spreche der gesamten Republik Korea ihr tiefes Beileid aus. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach auf X den Hinterbliebenen sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, jedes verlorene Leben sei eine unermessliche Tragödie. Er teile die Trauer und stehe in dieser Zeit der Trauer an der Seite des koreanischen Volks. US-Präsident Joe Biden sagte in einer Erklärung, er sei zutiefst traurig, seine Gedanken und Gebete seien bei denen, die von dieser Tragödie betroffen seien. Die USA seien bereit, jede notwendige Hilfe zu leisten, erklärte Biden. Bürgerorganisationen haben nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Südkorea gründliche Ermittlungen der Unfallursachen und Maßnahmen verlangt. Die Citizens Coalition for Economic Justice sprach in einer Stellungnahme am Montag den Unglücksopfern und Hinterbliebenen ihr tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aus. Sie forderte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie das Ministerium für Inneres und Sicherheit auf, gründlich Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Unfälle auszuarbeiten. Die Unfalluntersuchung solle zügig und transparent laufen, damit die Besorgnis der Bürger über die Flugsicherheit behoben werden könne. Die Organisation wies zudem auf die Notwendigkeit einer angemessenen Bestrafung nach Gesetzen hin, sollte Fahrlässigkeit bei der Arbeit vorliegen. Die People's Solidarity for Participatory Democracy fordert in einer Stellungnahme, jeden notwendigen Schutz und Unterstützung für die Opfer und Hinterbliebenen zu leisten. Ermittler haben einen Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk-yeol beantragt. Das gemeinsame Ermittlungsteam des Büros für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte, CIO, der Polizei und des Verteidigungsministeriums teilt am Montag mit, um Mitternacht beim Bezirksgericht Seoul-West einen Haftantrag gegen Yoon gestellt zu haben. Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass ein Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatspräsidenten beantragt wurde. Das CIO hatte zuvor Yoon wegen Hochverrats und Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember dreimal vorgeladen. Yoon hatte jedoch alle Vorladungen ignoriert und weigerte sich sogar, die Vorladungsschreiben entgegenzunehmen. Nordkorea hat sich nach Einschätzung Seouls bei seiner jüngsten Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei auf den inneren Zusammenhalt des Regimes konzentriert. Mit seinen Botschaften an das Ausland habe sich Nordkorea auf ein Minimum beschränkt, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium in seiner Analyse zu dem Parteitreffen mit, das vom 23. bis 27. Dezember stattgefunden hatte. Der Fokus sei auf die Hervorhebung der Errungenschaften in diesem Jahr sowie die Vorbereitung auf den 80. Gründungstag der Arbeiterpartei im Oktober 2025 und den 9. Parteitag im Januar 2026 gelegt worden. Neue innen- und außenpolitische Maßnahmen seien nicht bekannt gemacht worden, hieß es. Nordkorea habe zwar Südkorea als antikommunistischen Vorposten der USA herabgewürdigt, jedoch sei weder vom Amtsenthebungsverfahren gegen dessen Staatspräsidenten noch Beziehungen zwischen zwei feindlichen Ländern die Rede gewesen. Nach weiteren Angaben wurden die USA als das reaktionärste Land bezeichnet. Nordkorea habe eine Strategie für das härteste Vorgehen gegen die USA verkündet. Das Vereinigungsministerium geht in seiner Analyse davon aus, dass Nordkorea die unsichere Lage im In- und Ausland berücksichtigt habe. Dies betreffe den bevorstehenden Amtsantritt der neuen US-Regierung, seine Truppenentsendung nach Russland und die politische Situation in Südkorea. Nordkorea hat kurzfristig hochrangige Amtsträger im Kabinett ausgewechselt. Bei der 11. Plenarsitzung des 8. Zentralkomitees der Arbeiterpartei vom 23. bis 27. Dezember seien der Premierminister und einige Kabinettsmitglieder ausgetauscht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Park Tae-song löst Kim Dok-un als Ministerpräsident ab. Park, Jahrgang 1955, gilt als einer der engsten Vertrauten von Machthaber Kim Jong-un. Zum neuen Vizepremier wurde der erste Vizeverteidigungsminister Kim Jong-un ernannt. Es gilt als sehr ungewöhnlich, dass ein Militär diese Funktion übernimmt, die sich auf Wirtschaftspolitik konzentriert. Als Hintergrund werden Nordkoreas Militärhilfe für Russland und die Nutzung dessen Gegenleistung für die wirtschaftliche Entwicklung vermutet. Die Polizei wird bei Feierlichkeiten zum Jahreswechsel angesichts eines befürchteten großen Andrangs für die Sicherheit sorgen. Die nationale Polizeibehörde teilte am Montag mit, dass landesweit an 296 Orten Veranstaltungen geplant seien. Sie werde 11.300 Polizeibeamte einsetzen, um für die Sicherheit zu sorgen. Beim Glockenläuten im Sola-Bezirk Chongno werden nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 50.000 Menschen erwartet. Die Polizei will ab 18 Uhr an Silvester 1500 Sicherheitskräfte einsetzen und den Verkehr kontrollieren. An den Stränden in Gyeongpo und in Cheongdong-jin an der Ostküste, beliebte Orte für den Sonnenaufgang in der Provinz Gangwon, wird mit über 100.000 Menschen gerechnet. Etwa 120 Polizisten werden im Einsatz sein, um Unfällen vorzubeugen. Die Polizeibehörde kündigte an, in Kooperation mit anderen zuständigen Behörden gemeinsame Lagezentren vor Ort zu betreiben. Mittels des Kommunikationsnetzes für den Katastrophenschutz werde die Situation vor Ort verwaltet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie in Es war einmal die Geschichte von Kyono und Jingyo. Am Dienstag hören Sie unsere 10 wichtigsten Nachrichten des Jahres und 3 Ausgaben von Literatur zum Hören. Am Mittwoch bringen wir eine Sondersendung anlässlich der nationalen Trauerperiode wegen des Flugzeugunglücks in Wuhan. Am Donnerstag geht es in Musik verbindet um das Jahr der Schlange und Meistersänger Song Mangab. Am Freitag gibt es bei uns die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit dem Experten für koreanische Geografie, Professor Dr. Eckhard Dege. Am Samstag und Sonntag haben wir unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik im Programm. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul begrüßt die Kangyonga zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Nach dem Flugzeugunglück am Flughafen Pyongyang herrscht im ganzen Land große Trauer. Bürgerorganisationen solidarisieren sich mit den Angehörigen und bekunden Beileid sowie übermitteln tröstende Worte. Der Rat der Angehörigen der Opfer der Itaewon-Katastrophe forderte die Regierung dazu auf, den Hinterbliebenen ausreichend Zugang zu Informationen zu dem Unglück sowie die nötige Unterstützung zu ermöglichen. Im Profisport legen die Mannschaften vor dem Spielbeginn eine Schweigeminute ein. Es wurde vereinbart, bei den Spielen der Volleyball- und Basketballliga auf laute Anfeuerungsrufe vorübergehend zu verzichten. Auch die für Silvester geplanten groß angelegten Demonstrationen für die Absetzung von Präsident Yoon Suk-yeol wurden verschoben. Rundfunksender haben beschlossen, Unterhaltungssendungen vorübergehend aus dem Programm zu nehmen. Auch die Preisverleihungen zum Jahresende finden nicht statt. Im ersten Beitrag erfahren Sie heute mehr über das Flugzeugunglück. Danach geht es weiter mit den Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es um die Resonanz auf die 2. Staffel der Netflix-Serie Squid Game. Zum Schluss hören Sie die Kinderliederecke mit Kim Hee-soo. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Park Jung-ho spielt das Taegum-Stück 1000 Jahre Storch aus dem Original-Soundtrack des Films Seopyeonse, komponiert von Kim Soo-chul. Thank you. Am internationalen Flughafen von Muan im Südwesten des Landes ist am Sonntagmorgen ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug bei der Landung verunglückt. An Bord der Boeing 737-800 befanden sich 181 Menschen. 179 kamen ums Leben, nur zwei Besatzungsmitglieder überlebten. Unter den Passagieren waren 173 koreanische und zwei thailändische Staatsbürger. Die Maschine schlitterte ohne ausgeklapptes Fahrwerk über die Landebahn, prallte am Ende der Strecke gegen eine Mauer und ging danach in Flammen auf. Zu den Ursachen der Katastrophe wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Nach Behördenangaben soll nach bisherigen Erkenntnissen ein Vogelschlag, das heißt eine Kollision mit Vögeln, zur Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben. Die Piloten wurden kurz vor der Landung vom Tower vor einem möglichen Vogelschlag gewarnt. Kurz darauf hatten die Piloten einen Notruf abgesetzt. Das Flugzeug war bis auf den hinteren Teil vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr beendete die ersten Löscharbeiten gegen 9.36 Uhr und rettete zwei Verletzte aus dem hinteren Bereich des Wracks. Die beiden Verletzten, bei denen es sich um Besatzungsmitglieder handelte, wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und später in Kliniken in Seoul verlegt. Gegen 20.38 Uhr bestätigten die Einsatzkräfte, dass alle anderen 179 Insassen ums Leben gekommen sind. Der Unfall ist die bisher größte Flugzeugkatastrophe in der Geschichte Südkoreas mit den meisten Opferzahlen in der Luftfahrtgeschichte des Landes. Es wird erwartet, dass es mehrere Monate oder Jahre dauern wird, bis die genaue Ursache des Unfalls ermittelt ist. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr erklärte, die Untersuchung von Flugzeugunfällen dauere normalerweise zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Da das Flugzeug im Ausland gebaut wurde und sowohl das Flugzeug als auch der Flug selbst äußere Einflüsse und andere komplexe Faktoren untersucht werden müssen, werde dies viel Zeit in Anspruch nehmen. Im ganzen Land herrscht eine große Trauer um die Opfer des schweren Unglücks. Bei dem Großteil der Passagiere handelt es sich um Familien, die freie Tage zu Weihnachten und zum Jahresende genutzt hatten, um eine Reise nach Thailand zu unternehmen. Die Bewohner von Muan und Umgebung verfolgten die Rettungsarbeiten mit großer Sorge und versuchten verzweifelt, etwas über den Verbleib von Angehörigen und Freunden zu erfahren. Es wurde festgestellt, dass auch viele lokale Beamte und ihre Familienangehörigen auf der Passagierliste des verunglückten Flugzeugs standen. Zwei Beamtinnen der Stadt Mokpo, die Schwestern sind, befanden sich ebenfalls an Bord der Unglücksmaschine. Zudem waren eine Beamtin aus der Stadt Hamyang und ihre zwei Kinder auf der Passagierliste. Unter den Opfern befanden sich auch 5 Familienmitglieder von 3 Generationen, eine Schwiegermutter, ihre Tochter, der Ehemann der Tochter und deren minderjährige Kinder. Auch die Geschichten der Hinterbliebenen, die die letzte Nachricht von ihren Angehörigen über die Familienchatgruppe erhielten, als es an Bord des Flugzeugs zu Problemen kam, erregten tiefes Mitgefühl. Den Chatverläufen kann man entnehmen, dass die Passagiere an Bord über einen Vogelschlag informiert wurden. Es wurde ihnen offenbar mitgeteilt, dass es ein Problem mit dem Flugzeug gebe. Sie kommentierten den Vorfall aber eher gelassen oder sogar scherzhaft. Irgendwann brachen dann die Chats ab. Eine Frau Park konnte es kaum fassen, dass ihre Freundin bei dem Unfall ums Leben gekommen war. Sie sagte, dass ihre Freundin ihr vor kurzem von ihrer Auslandsreise berichtet hatte. Aus den Morgennachrichten erfuhr sie dann, dass das Flugzeug abgestürzt war. Da sie keine Antwort von ihrer Freundin bekam, habe sie sich zum Flughafen begeben. Als sie dort die Familie ihrer Freundin sah, wusste sie, dass ihre schreckliche Vorahnung wahr geworden war. Die Regierung hat die Stadt Muan, in der sich das Unglück ereignet hat, zum Sonderkatastrophengebiet bestimmt. Die Tage bis zum 4. Januar wurden zur nationalen Trauerwoche erklärt. Während dieser Zeit setzen sämtliche Behörden die Flaggen auf Halbmast und Beamte tragen Trauerflore. Am Flughafen von Muan sowie in 17 Städten und Provinzen, einschließlich der Provinz Südchola, Gwangju, Seoul und Sejong, wurden Traueraltäre eingerichtet, wo die Bürger der Opfer gedenken können. Der Vizepremierminister und kommissarische Präsident Cho Sang-mok erklärte bei einer Dringlichkeitssitzung, alle beteiligten Behörden würden zusammenarbeiten, um sich mit voller Kraft der Bergung der Opfer und Bewältigung der Schäden zu widmen. Er fügte hinzu, die Regierung werde die Ursachen des Unglücks gründlich untersuchen und Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle ergreifen. Er bete für das Seelenheil der Verstorbenen und spreche den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport mit dabei Sebastian Watzer.
Hallo liebe Hörer.
Die von koreanischen Sportjournalisten gewählte Top-Nachricht des Jahres sind die durch Äußerungen der Badmintonspielerin An Se-young ausgelösten Forderungen nach Reformen im Sportbereich.
An Se-young, die in diesem Jahr den Damen-Einzelwettbewerb im Badminton bei den Olympischen Spielen in Paris gewann, überraschte die Öffentlichkeit mit der Aussage, ihre Verletzung sei schlimmer als erwartet und sie sei sehr enttäuscht gewesen von der Nationalmannschaft, die ihre Probleme nicht ernst genommen habe. Sie dachte, dass es nach diesem Moment schwer sein würde, weiterhin mit dem Team zu arbeiten.
Schließlich wurden Fragen zur Auswahlmethode der Nationalmannschaft und zu privaten Sponsoring-Problemen aufgeworfen und das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus leitete eine Untersuchung beim Badmintonverband Koreas ein.
Die Nachricht, dass die südkoreanische Delegation bei den Olympischen Spielen in Paris 13 Goldmedaillen gewonnen hat, wurde auf Platz 2 gewählt. Südkorea entsandte 144 Athleten in 21 Sportarten zu den Olympischen Spielen in Paris und belegte mit 13 Gold, 9 Silber und 10 Bronzemedaillen den 8. Platz im Medaillenspiegel. Mit insgesamt 32 Medaillen verfehlte Südkorea nur knapp den Rekord von 33 Medaillen, der bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul erreicht worden war.
Die Nachricht, dass Song Mong-ju, der Präsident des koreanischen Fußballverbands, trotz Kontroversen um die Fairness der Ernennung von Hong Myung-bo zum Trainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft für eine vierte Amtszeit kandidiert, wurde auf Platz 3 gewählt. Die Kandidatur des Vorsitzenden des koreanischen Sportverbands für eine dritte Amtszeit kam auf Platz 7. Der Präsident des Fußballverbands sowie der Vorsitzende des Sportverbands werden im kommenden Januar neu gewählt.
Die koreanische Profi-Baseball-Liga hat in diesem Jahr bei der Zuschauerzahl im Stadion erstmals die 10-Millionen-Marke durchbrochen. Dieses Ereignis belegte den 4. Platz der Top-Sportnachrichten. Das südkoreanische Fußballnationalteam, das inmitten von internen Konflikten zwischen Spielern wie Son Heung-min und Lee Kang-in die Asienmeisterschaft nicht gewann und die Entlassung von Trainer Jürgen Klinsmann, landeten auf dem 5. Platz.
Der 6. Platz ging an das Baseballteam Kia Tigers, das sowohl die reguläre Saison als auch die Finalserie Korean Series gewann. Platz 8 belegte das Desaster des südkoreanischen Fußballs, der nach einer Niederlage gegen Indonesien in der Asienqualifikation die Teilnahme an den Olympischen Spielen erstmals seit 40 Jahren verpasste.
Auf Platz 9 kam die Begeisterung für den Baseballspieler Kim Do-young, der einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der Kia Tigers geleistet hatte. Platz 10 ging an Che Kyung-ju, der im Alter von 54 Jahren als ältester Golfspieler einen Sieg auf der Korean PGA Tour feierte.
Nun zur nächsten Meldung. Der diesjährige KBO-League-Meister Kia Tigers hat neulich offiziell den US-Amerikaner Patrick Wisdom verpflichtet. Damit haben alle 10 Teams der KBO-League Verträge mit ausländischen Spielern für die kommende Saison abgeschlossen. Die Gesamtinvestition in ausländische Spieler betrug um die 500 Milliarden Won, etwa 34,2 Millionen Dollar. Dies stellt in der koreanischen Baseballliga einen historischen Rekord dar.
In jüngster Zeit sind die Mannschaften ausgeglichener geworden und das Interesse am Baseball ist weiter gestiegen. Die Teams haben nun verstärkt in ausländische Spieler investiert, um ihre Chancen im Wettbewerb um die Spitzenplätze zu verbessern. Katie investierte 4,3 Millionen Dollar, SSG und LG jeweils 4 Millionen Dollar. Bisher gab es nur 3 Fälle, in denen Teams mehr als 4 Millionen Dollar in 3 ausländische Spieler investiert haben. Allein in der kommenden Saison sind es bereits 3 Teams, die mehr als 4 Millionen Dollar für den Kauf von ausländischen Spielern in die Hand nahmen.
Für die kommende Saison konzentrierten sich die Teams darauf, hochkarätige, bereits in der US-amerikanischen Major League, MLB, aktive Spieler oder solche, die sich in der koreanischen Liga bewährt haben, zu verpflichten. Kia verpflichtete Wisdom, der 7 Spielzeiten in der MLB und Minor League spielte und in den Spielzeiten 2021 bis 2023 mehr als 20 Home Runs erzielte.
Früher wollten sich vor allem Teams, die wenige koreanische Spitzenspieler im Kader hatten, durch die Verpflichtung ausländischer Spieler verstärken. Häufig brachte die Investition aber nicht den erhofften Erfolg. In letzter Zeit hat sich jedoch die Einstellung durchgesetzt, dass man zurückfällt, wenn man den Kauf von ausländischen Spielern vernachlässigt, da es an der Spitze der Tabelle immer enger wird.
Und hier die letzte Meldung für heute. Tischtennisspielerin Son Ji-hi, die lange Zeit eine zentrale Rolle im koreanischen Frauentischtennis spielte, hat ihren Rücktritt vom aktiven Sport erklärt. Ihr Team, das Mide Asset Securities Tischtennis-Team, erklärte, dass John über Jahre hinweg von Verletzungen geplagt gewesen sei und sie habe sich sehr erschöpft gefühlt. Da sie nicht mehr die Jüngste sei, habe sie beschlossen, ihren Vertrag nicht zu verlängern und ihre aktive Karriere zu beenden. Ihr Vertrag mit Mide Asset läuft Ende dieses Jahres aus.
John Ji-hi nahm auch nicht an den nationalen Meisterschaften teil, die am 17. November stattfanden. Die 32-Jährige will sich nun erstmal eine Auszeit nehmen und eine Weile bei ihren Eltern in China bleiben. Kim Taek-soo, der Trainer von Mide Asset, erklärte, John habe schon ernsthaft über einen Rücktritt nachgedacht, als sie vor 2 Jahren von POSCO Energy zu Mide Asset wechselte.
Son Ji-hi, die ursprünglich aus China stammt und 2010 die südkoreanische Staatsbürgerschaft annahm, war über viele Jahre das Aushängeschild des koreanischen Frauentischtennis. Derzeit belegt sie den 17. Platz in der Weltrangliste. Sie war bereits aufgrund ihrer Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren automatisch für das Nationalteam im nächsten Jahr nominiert gewesen, hatte es aber auch schon abgelehnt, noch einmal für die koreanische Auswahl anzutreten.
John Ji-hi gewann zusammen mit Shin Yubin die Goldmedaille im Damendoppel bei den Asienspielen in Hangzhou im August letzten Jahres. Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann sie mit Shin Yubin und Yunhe die Bronzemedaille im Damen-Teamwettbewerb. 2022 hatte sie mit einer Knieverletzung und schwierigen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung bei POSCO Energy zu kämpfen, was sie mental sehr belastete.
Das waren die Sportmeldungen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Trotz gemischter Kritiken erfreut sich die 2. Staffel der koreanischen Netflix-Serie Squid Game weltweit großer Beliebtheit. In Squid Game geht es über Menschen, die versuchen, mit tödlichen Einsätzen hohe Summen in Wettbewerben zu gewinnen, die an koreanische Kinderspiele angelehnt sind. Die 1. Staffel wurde 2021 veröffentlicht und feierte weltweiten Erfolg. Laut der globalen OTT-Ranking-Website FlixPatrol belegte Squid Game Staffel 2, die am 26. September veröffentlicht wurde, am darauffolgenden Tag in 92 Ländern den 1. Platz. Von den 93 Ländern, in denen Netflix offiziell verfügbar ist, erreicht es in allen Ländern außer Neuseeland den Spitzenplatz. Allerdings gibt es unter den renommierten Medien weltweit gemischte Kritiken zur künstlerischen Qualität der Serie. Die amerikanische Tageszeitung New York Times schrieb am 26. Dezember unter dem Titel »Squid Game hat das rote Licht eingeschaltet«, dass die blutigen Szenen mit neuen Wendungen wiederholt werden. Obwohl die Geschichte weitergeht, sei sie während der etwas mehr als 7 Stunden langen Laufzeit nicht weiter ausgebaut worden. Im Gegensatz dazu lobte das US-amerikanische Filmfachmagazin Variety die Serie als eine wertvolle Fortsetzung, die das Thema der 1. Staffel weiter ausbaue. Variety bemerkte, die Serie habe die aktuellen Probleme, die Südkorea plagen, wie Kapitalismus, moralische Erosion und soziale Ungleichheit, aus einer neuen Perspektive untersucht. In Südkorea überwiegen die positiven Bewertungen. Filmkritiker Kang Myung-jin sagte, es seien neue Geschichten aus der Perspektive der Spielleiter eingeführt worden, was die Spannung steigere. Kim fügte hinzu, es gebe Menschen, die Minderheiten wie den Transgender Hyun-jun umarmen. Die Szenen, in denen sich die Minderheiten gegenseitig unterstützen und trösten, seien besonders lang und zahlreich. Es sei spannend gewesen zu sehen, wie jemand, der von den anderen Teilnehmern am meisten ausgeschlossen wurde, an der Spitze der Rebellion stand. Kulturkritiker Song Dok-hyun analysierte, in Staffel 2 versuche Song Gi-hun, das System zu durchbrechen und sich zu widersetzen, es werde jedoch auch dargestellt, dass er gleichzeitig Teil dieses Systems ist. Song fügte hinzu, es werde gezeigt, dass, obwohl er sich der Ungleichheit und Polarisierung im Kapitalismus bewusst ist, er es nicht schafft, das System zu zerstören, weil er bereits in diesem System lebt. Zudem lobte er die Gestaltung der traditionellen Spiele wie Steinschlagen und das Rundherumspiel sowie die gekonnte Nutzung der gleichzeitig fröhlichen und düsteren Spielmusik. Squid Game Staffel 2 wurde für den Preis für das beste TV-Drama bei den Golden Globe Awards nominiert, die im Januar stattfinden. Die Nominierung war möglich, da die Serie vor der Veröffentlichung eingereicht wurde und die Juroren ihre Bewertungen bereits abgeschlossen haben. Die Veröffentlichung von Staffel 3 ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. Regisseur Hwang Dong-hyuk erklärte, dass sich die Ereignisse in Squid Game Staffel 3 10 bis 20 Jahre in der Zukunft abspielen. Der Inhalt und die Szenen in Staffel 3 seien düsterer, brutaler und trauriger als in Staffel 2. Gleichzeitig werde Staffel 3 auch einfallsreicher und humorvoller sein. Zuvor hatte Hwang beim Treffen mit südkoreanischen Journalisten erklärt, dass sich die Atmosphäre nach Episode 7 ändere und man daher nach intensiven Überlegungen gemeinsam mit Netflix beschlossen habe, die neuen Folgen in die Staffeln 2 und 3 zu unterteilen. Auf die Frage, was er durch Squid Game gelernt habe, antwortete er habe gelernt, dass man niemals aufgeben darf.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Kinderliederecke. Es meldet sich wieder Kimisu am Mikrofon.
Letzte Woche am Weihnachtstag wurde im KBS Fernsehen ein bedeutungsvolles Programm ausgestrahlt, das einen krönenden Abschluss des Jahres 2024 darstellte, in dem das 100. Jubiläum der Geburt rein koreanischer Kinderlieder gefeiert wurde. Das Programm hieß 100 Jahre koreanische Kinderlieder – Weihnachten mit Chosumi. Nicht nur die weltberühmte Sopranistin Cho Sumi war zu hören, sondern auch berühmte K-Pop-Stars, Sängerinnen und Sänger klassischer Musik sowie Kinderchöre führten auf der Bühne beliebte Kinderlieder der letzten 100 Jahre auf. Das Programm war für viele eine gute Gelegenheit, sich erneut an die Kraft der Musik zu erinnern, die während der dunklen Zeiten der japanischen Kolonialherrschaft in der eigenen Sprache erblühte und so die Herzen vieler Menschen tröstete. Heute möchte ich Ihnen ein Lied vorspielen, das bei dem Programm vorgestellt wurde und mit seinem warmherzigen Liedtext und der lyrischen Melodie viele Gemüter berührte. Der Titel lautet »Ich will fest umarmen«. Und es wurde beim 26. KBS Kinderliederwettbewerb im Jahr 2015 mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Ich stelle Ihnen den Liedtext vor. Ich werde die leidenden Herzen meiner Freunde fest umarmen, so wie es jemand für mich tat, als ich traurig war. Die Fehler meiner Freunde werde ich mit warmer Vergebung umarmen und auch ihr Missgeschick verständnisvoll umarmen. Was soll ich mit dem Groll tun, der sich manchmal einschleicht? Mit Liebe werde ich ihn umarmen. Ich werde ihn fest umarmen mit warmem Herzen. Bitte umarme mich fest mit sanftem Herzen. Möge die Glücksblume in unseren Herzen in voller Pracht erblühen. Ich werde meine Freunde fest umarmen. Ich werde sie fest umarmen. Sie hören nun »Ich will fest umarmen«, getextet von Han Kyung-ah, komponiert von Yun Hak-jun, La Fuem singt.
Das war's in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Weg nach Hause von Tong Mi-so schließen wir die Sendung für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.
그곳에 조용히 돌아가 그 어린 꿈을 만나려나.
알탁스코리아니 Grüß dich herzlich zu Alltagskoreanisch. Aus dem Familiendrama All About My Mom wollen wir heute die letzte Szene zusammen behandeln. Hören Sie zunächst einmal rein.
Oma, 들려? 아, 아이고, 이게 우리 손주 심장 소리구나. 세상에.
Nicht nur ihre Schwiegertochter Teddy, sondern auch Sanuks eigene Tochter Tine ist schwanger. Sanuk ist in dieser Szene mit Tine und ihrem Mann beim Frauenarzt. Tine bekommt gerade eine Ultraschalluntersuchung und in dem Augenblick sind die Herzschläge des Kindes zu hören. Aufgeregt fragt Tine ihre Mutter, ob sie den Laut mitbekommen hat. Omma Tilja? Noch einmal. Omma Tilja? Auf Deutsch, Mama, hörst du das? Sanuk hat natürlich mitgehört und gerührt stellt sie fest, 응, 아이고, 이게 우리 손주 심장 소리구나. Noch einmal, 응, 아이고, 이게 우리 손주 심장 소리구나. Auf Deutsch, ja, oh, so klingt also der Herzschlag von unserem Enkelkind. Hören Sie sich noch einmal den ganzen Dialog im O-Ton an.
엄마, 들려? 아, 아이고, 이게 우리 손주 심장 소리구나. 세상에, 신기하네.
Dass das Kind mithilfe des Ultraschalls auf dem Monitor zu sehen ist und seine Herzschläge zu hören sind, kommt Sanuk wie ein Wunder vor. So sagt sie strahlend zu ihrem Schwiegersohn, 세상에 신기하네. Noch einmal, 세상에 신기하네. Auf Deutsch, meine Güte, es ist nur zum Staunen. Davon ist der Ausruf, 세상에, ich wiederhole, 세상에 für meine Güte am Anfang des Satzes, unser Ausdruck der Woche, den wir uns in den nächsten Folgen noch genauer vornehmen werden. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Originalszene rein.
엄마, 들려? 아, 아이고, 이게 우리 손주 심장 소리구나. 세상에, 신기하네.
Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Es war einmal. Der erstaunliche Krug. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte in einem Dorf ein junger Bauer. Sein Name war Kapsu. Er war ein armer Pachtbauer. Doch er arbeitete fleißig von früh bis spät. Und er war freundlich und beliebt bei allen Leuten im Dorf.
Hey, Kapsu! Rief der Großgrundbesitzer. Ich hoffe, du hast heute nicht zu viel Arbeit.
Was gibt es denn?
fragte Kapsu. Nun, mein Feld ist voller Unkraut. Wie wäre es, wenn du dich an meiner Stelle darum kümmerst? Der Großgrundbesitzer war ein gieriger und gemeiner alter Mann. Er nutzte Kapsu aus, wo er nur konnte. Doch Kapsu antwortete: Oh, gewiss doch. Wenn ich hier fertig bin, werde ich gleich zu eurem Feld kommen. Kapsu war einfach zu gutherzig. Für die anderen Dorfbewohner war es schwer, mit anzusehen, wie er sich ausnutzen ließ. 10 Jahre lang hatte Kapsu hart gearbeitet. Nun hatte er genug Geld zusammengespart, um dem Großgrundbesitzer ein kleines Stück Land abzukaufen. Nun gut, dieses Feld gehört nun dir. Aber vergiss nicht, wie ungemein günstig ich es dir verkauft habe, sagte der Landbesitzer. Es war nun aber so, dass er dem armen Kapsu ein steiniges, unfruchtbares Feld verkauft hatte, auf dem kaum etwas anzubauen war. Wie niederträchtig der Großgrundbesitzer doch war. Kapsu musste erst einmal alle Steine vom Feld räumen, bevor er Kohl anpflanzen konnte. Die Dorfbewohner hatten Mitleid mit Kapsu, weil er so hart schuften musste. Doch Kapsu war zufrieden und arbeitete fleißig weiter. Eines Tages jedoch geschah etwas Eigenartiges. »Was ist das für ein Geräusch?«, fragte sich Kapsu. Er war mit seiner Hacke auf etwas Festes im Boden gestoßen. Als er die Erde beiseite schob und genauer hinsaß, lag dort ein alter Krug. Er war von gutem Handwerk und stattlicher Größe. »Wie schön«, freute sich Kapsu. »So einen Wasserkrug kann ich gut gebrauchen.« Und er legte seine Hacke in den Krug und nahm ihn mit nach Hause. »Hey, Kapsu, wo hast du denn den Krug her?«, fragte ein Nachbar. »Den habe ich auf dem Feld gefunden. Ich werde ihn als Wasserkrug benutzen«, sagte Kapsu. »Aber er ist doch alt und abgenutzt. Warum wirfst du ihn nicht einfach weg? Du kannst einen von unseren Krügen haben«, sagte der Nachbar. »Nein, danke«, erwiderte Kapsu. »Dieser hier reicht mir schon.« Als er den schweren Krug nach Hause getragen hatte, war er erschöpft und schlief sogleich ein. Am nächsten Morgen wollte Kapsu wieder aufs Feld gehen, doch er konnte seine Hacke nicht finden. Da fiel ihm ein, dass er sie tags zuvor in den Krug gelegt hatte. Als er sie wieder aus dem Krug herausnahm, bemerkte er etwas Seltsames. Er sah in den Krug hinein und erblickte darin eine zweite Hacke. Er nahm sie aus dem Krug heraus. Und wieder fand er eine Hacke. So oft er die Hacke auch aus dem Krug nahm, immer wieder war noch eine weitere darin. »Das ist wahrlich ein erstaunlicher Krug«, dachte er. Doch dann musste er aufs Feld, um zu arbeiten. Der Nachbar sah ihn und meinte:
»Kapsu, mir scheint, du bist heute ein wenig später dran als sonst.«
»Ja, ich habe mich ein wenig verspätet. Aber wohin bist du denn unterwegs?«
»Ich gehe zum Markt, um mir eine neue Hacke zu kaufen. Meine ist kaputt gegangen.«
»Eine Hacke?«, rief Kapsu. »Warte, ich kann dir eine geben.« Und er lief nach Hause und brachte eine Hacke herbei, die er im Krug gefunden hatte.
»Oh, wie gut, dass du einen Ersatz hattest. Jetzt muss ich nicht den ganzen Weg zum Markt laufen. Lass mich die Hacke bezahlen«, sagte der Nachbar.
»Nein, ich habe sie umsonst bekommen. Nimm sie nur«, sagte Kapsu. Kapsu übergab dem dankbaren Nachbarn die Hacke und machte sich frohen Mutes an die Arbeit. An diesem Abend aß er Kartoffeln.
»Was wohl geschieht, wenn ich diese Kartoffel in den Krug lege?«, fragte er sich.
Er legte die Kartoffel in den Krug und ging schlafen. Als er am nächsten Morgen aufstand, warf er gleich einen Blick in den Krug.
»Na sowas«, staunte er.
Statt der halben Kartoffel, die er hineingelegt hatte, fand er nun unzählige Kartoffeln im Krug.
»Genug für das ganze Dorf«, rief er.
Er
verschenkte die Kartoffeln an einen alten Mann, der sich am Bein verletzt hatte, an seine Nachbarn, der zu arm war, um 3 Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, und an seinen großzügigen Nachbarn, der sich stets um ihn sorgte. Kapsu brachte Kartoffeln zu jedem, der etwas zu essen brauchte. An diesem Abend saß Kapsu gedankenverloren vor dem Krug. Alles, was ich in den Krug lege, vervielfacht sich. Das ist wirklich sonderbar. Einmal will ich es noch probieren. Er ging in sein Zimmer und öffnete den Kleiderschrank, um etwas herauszunehmen, das in ein Taschentuch eingewickelt war. Es war eine Münze, die er für den Kohl erhalten hatte, den er auf dem Markt verkauft hatte. Diese kostbare Münze legte er nun in den Krug. »Und nun werde ich abwarten«, sagte er und legte sich schlafen. Doch er war so aufgeregt, dass er in dieser Nacht kaum ein Auge zutun konnte. Am nächsten Morgen lief er zum Krug und sah hinein. »Tatsächlich!« Eine Münze nach der anderen holte er heraus. Kapsu traute seinen Augen nicht. So viel Geld war in dem Krug. Da hörte er plötzlich jemanden rufen. »Kapsu, bist du zu Hause?« Es war eine Nachbarin. »Was führt dich so früh am Morgen hierher?« fragte Kapsu. »Ich muss dich um einen großen Gefallen bitten«, sagte die Nachbarin. »Mein Sohn hat hohes Fieber und ich brauche einen Arzt. Aber ich habe kein Geld für den Arzt. Ob du mir vielleicht ein wenig Geld leihen könntest? Es ist mir wirklich sehr, sehr unangenehm.« »Nun, wenn es nichts weiter ist, warte einen Augenblick«, sagte Kapsu und kam mit den Münzen zurück, die er aus dem Krug geholt hatte. »Ich habe diese Münzen einfach so bekommen. Nimm sie nur. Du musst mir nichts zurückzahlen.« Auch nun arbeitete Kapsu weiterhin hart auf dem Feld. Er teilte Geld und Essen mit jedem, der bedürftig war. Seine guten Taten sprachen sich im Dorf herum. Und auch der alte Großgrundbesitzer bekam davon zu hören. Der Großgrundbesitzer ging zu Kapsu und sagte, »Hey, Kapsu, ich habe gehört, dass du einen Zauberkrug besitzt.« »Ja, das stimmt. Was ist damit?« »Dieser Zauberkrug stammt von dem Feld, das ich dir gegeben habe, nicht wahr? Ich bin hier, um mein rechtmäßiges Eigentum zu beanspruchen.« »Was? Aber ihr habt mir dieses Feld verkauft. Der Krug gehört mir.« »Ich habe dir das Feld verkauft, nicht den Krug. Bis heute Abend bringst du ihn zu mir nach Hause.« Die Dorfbewohner, die von der Forderung des habgierigen Großgrundbesitzers hörten, waren wütend und drängten Kapsu, seinen Fall vor den Richter zu bringen. So gingen Kapsu und der alte Großgrundbesitzer zum Amtsgericht. Der Richter fragte, »Soll das heißen, dass sich alles, was in den Krug kommt, vervielfacht?« An einem gerechten Urteil war er keineswegs interessiert. Er wollte diesen erstaunlichen Krug ebenfalls nur zu gerne besitzen. Er tat so, als dächte er nach, und sagte dann, »Ihr habt beide Unrecht, aber der Krug kann nun einmal nicht in 2 Hälften geteilt werden. Also nimmt das Amtsgericht ihn an sich und überwacht seine Verwendung.« Der habgierige Großgrundbesitzer war sehr enttäuscht, konnte sich aber dem Erlass des Beamten nicht widersetzen. Seltsamerweise ordnete der Richter jedoch an, den Krug nicht in das Amtsgebäude, sondern in sein eigenes Haus zu bringen. Es war unschwer zu erkennen, was er vorhatte. Die Bediensteten stellten den Krug in der Stube auf und warnten, dass niemand in der Familie ihn berühren dürfe. Doch der Vater des Richters war neugierig. Heimlich spähte er in den Krug hinein, um zu sehen, was daran denn so erstaunlich sei. Doch er passte nicht auf, rutschte aus und fiel in den Krug. Verzweifelt versuchte er, wieder herauszukommen. Doch es gelang ihm nicht. Als der Richter nun nach Hause kam, wollte er den Krug sogleich begutachten. Er blickte hinein und war fassungslos.
»Vater, was machst du da drin?«
rief er. Schnell half er seinem Vater aus dem Krug. Doch immer weiter hörte er jemanden im Krug um Hilfe rufen. In kürzester Zeit war das Haus gefüllt von Menschen, die alle wie der Vater des Richters aussahen. Alle riefen sie durcheinander.
»Sohn, bitte hilf mir, ich bin verletzt!«
»Sohn, wann gibt es endlich Abendessen? Meine Kleidung ist schmutzig geworden, ich soll mich besser umziehen. Sohn, warum antwortest du mir nicht?«
Der Richter bereute sein Verhalten, aber es war zu spät.
»Um Himmels Willen, Himmel, hilf, dass all dies ein Ende nimmt!«
rief er. Aber es nahm kein Ende. Doch wie erging es inzwischen dem lieben Kapsu? Nun, er lebte einfach so weiter wie zuvor auch. Er arbeitete hart und half seinen Nachbarn wie eh und je. Er begegnete einer liebenvollen Frau und heiratete sie. Und weil er so fleißig war, konnte er sich bald auch noch ein wenig mehr Land kaufen. Die Jahre vergingen und Kapsu wurde alt. Als Großvater erzählte er den Kindern Geschichten. Und welches war wohl seine Lieblingsgeschichte? Es war die Geschichte von dem erstaunlichen Krug, den er auf dem Feld gefunden hatte, als er noch jung war. Es war einmal der erstaunliche Krug, erzählt von Anna Riedemann.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.